So, also wir wollen auch diese Bibelstunde beginnen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und wie ich euch schon gesagt habe, machen wir heute weiter im Lukas-Evangelium mit unserer Reihe hier in der Bibelstunde durch das Lukas-Evangelium. Und wir haben uns ja beim letzten Mal beschäftigt mit den Versen 1 bis 11 von Kapitel 5. Darin ging es um den wunderbaren Fischzug, wo Jesus eben die Jünger berufen hat, die ersten Jünger berufen hat und nebenbei noch dieses Wunder getan hat. Und wir haben dabei gesehen, anhand von verschiedenen Aspekten, wie Jesus seine Gottheit damals demonstriert hat. Und zum Schluss hat er dann eben einige dieser Männer, mit denen er dort zu tun hatte, zu Menschenfischern berufen. Vorher waren sie Fischer gewesen und haben lebendige Fische gefangen, um sie danach zu töten, damit sie gegessen werden können. Und jetzt sollten sie eben Menschen im übertragenen Sinn fangen, tote, geistlich tote Menschen, um sie zum Leben zu bringen. Also eine viel, viel bessere Aufgabe, die er ihnen dann gegeben hat. Und was im Anschluss danach passierte, lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 12 bis 16. Es ist eine weitere Heilung. Wir hatten ja schon einige von diesen Heilungen und eine weitere Heilung lesen wir jetzt hier in Lukas, Kapitel 5, ab Vers 12, während des Wortes lebendigen Gottes. Und es begab sich, als er, gemeint ist Jesus, in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voll Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht, bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Da streckte er die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er befahl ihm, es niemand zu sagen. Geh vielmehr hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Aber die Nachricht von ihm breitete sich desto mehr aus und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Wie gesagt, wir haben hier eine weitere Heilung vor uns, aber es soll heute gar nicht so sehr in erster Linie um die Heilung gehen, weil ich glaube, dass hier in diesem Abschnitt was anderes im Vordergrund steht, nämlich ein Gebet bzw. die Bitte. Wir haben in Vers 12, ganz am Anfang von unserem Abschnitt, ein Gebet, nämlich das Gebet des Mannes, der wieder gesund werden möchte. Und wir haben ganz am Schluss in Vers 16 ein Gebet bzw. einen Bericht darüber, dass jemand betet und das ist niemand anders als Jesus selbst. Also dieser Bericht, dieser kurze Bericht von nur 5 Versen wird eingerahmt von einem Gebet vorne und einem Gebet hinten. Und deswegen wollen wir uns anhand von dieser Heilung anschauen, warum Gebet unverzichtbar ist. Und zwar wollen wir uns heute 4 Gründe angucken, warum das Gebet unverzichtbar ist. Und ich nenne uns diese 4 Gründe am Anfang. Der erste Grund ist, weil wir völlig verloren sind. Der zweite Grund ist, weil nur Jesus helfen kann. Der dritte Grund ist, weil Jesus uns helfen will. Und der vierte Grund ist, weil selbst für Jesus Gebet das Wichtigste war. Ich wiederhole das nochmal. Also wir gucken uns heute 4 Gründe an, warum Gebet unverzichtbar ist. Erstens, weil wir völlig verloren sind. Zweitens, weil nur Jesus helfen kann. Drittens, weil Jesus uns helfen will. Und viertens, weil selbst für Jesus Gebet das Wichtigste war. Und wir wollen uns mit diesem ersten Grund beschäftigen. Warum ist Gebet unverzichtbar? Erstens, weil wir völlig verloren sind. Ja, wir lesen hier in Vers 12, dass Jesus in einer der Städte Galiläas unterwegs war. Also Galiläa war ja die Gegend im Norden von Israel, dort wo auch Nazareth lag, dort wo Jesus aufgewachsen ist, dort wo auch die ersten Begebenheiten eben stattfinden. Und er ist jetzt in irgendeiner Stadt, hier wird nicht genauer gesagt, wo er ist. Und in dieser Stadt begegnet ihm ein Mann, der voll Aussatz war. Nun kann man viel spekulieren, was genau das für eine Krankheit war. Aussatz war auf jeden Fall eine Hautkrankheit. Viele vermuten dahinter, dass irgendwie Lepra dahinter steht. Aber man weiß es gar nicht genau. Es muss irgendeine sehr schlimme Hautkrankheit gewesen sein. Aber es ist auch nicht so wichtig, was es jetzt für eine Krankheit war. Das Besondere am Aussatz im Vergleich zu vielen anderen Krankheiten war, dass es eben keine besondere Krankheit war. Es war keine Standardkrankheit. Es war, könnte man sagen, viel, viel mehr als eine Krankheit. aussätzig zu sein, war damals in der Zeit die völlige Katastrophe. Denn aussätzig zu sein war das perfekte Spiegelbild oder die perfekte Sichtbarmachung davon, wie unser Zustand als Menschen ist, unser verlorener Zustand als Menschen. Wenn man eine normale Krankheit hat oder damals hatte, dann schwächt die einen körperlich. Wenn man krank ist, dann hat man ein körperliches Problem. Beim Aussatz war es viel, viel schlimmer. Denn Aussatz hat einen Menschen auf allen Ebenen des Lebens lahmgelegt. Und wenn wir das Leben in drei Bereiche einteilen, körperlich, sozial und geistlich, werden wir jetzt gleich sehen, dass Aussatz den Menschen nicht nur eben wie andere Krankheiten im körperlichen Bereich wirklich geschwächt hat, sondern in allen drei Bereichen. Ja, natürlich hat einen der Aussatz körperlich geschwächt. Wenn man aussätzig war, dann hatte man schreckliche Schmerzen. Bei manchen Hautkrankheiten hat sich die Haut richtig abgelöst, man war wund, man ist langsam verstorben und das war körperlich natürlich furchtbar, diese Schmerzen ertragen zu müssen. Aber das war nicht das einzige Problem. Sondern zweitens hat sich der Aussatz auch sozial völlig isoliert von anderen. Also wir hatten zum Beispiel die Heilung von der Schwiegermutter des Petrus und da scheint es ja so gewesen zu sein, dass sie krank war, aber sie war eben in einem Haus und wurde von der Familie des Petrus dann eben gepflegt. Aber bei Aussätzigen war das anders. Aussätzige waren sozial völlig isoliert. Sie waren gezwungen, sich zu isolieren. Ja, wir werden das gleich noch lesen. Im Alten Testament gab es ausführliche Gesetze darüber, die ganz klar geregelt haben, wie sich jemand zu verhalten hatte, der aussätzig war. Und da war sehr eindeutig, sie mussten irgendwo an einen Ort gehen, wo sonst kein anderer Mensch war. Ja, es war eine Form von, heute sagt man in Neudeutsch, Social Distancing, aber eben nicht für ein paar Wochen, sondern eben für das gesamte restliche Leben, was jemand hatte, wenn es eine unheilbare Aussatzkrankheit war. Also es war körperlich furchtbar, es war sozial furchtbar und dann vielleicht das Schlimmste, es war geistlich furchtbar. Denn man war mit einem Aussatz geistlich unrein und das bedeutete faktisch, dass man sich persönlich einer Gemeindezucht unterzogen hat. Ja, nicht nur die Leute durften nichts mit einem zu tun haben, sondern man war auch offiziell ausgeschlossen aus der Gemeinde. Man war nicht mehr Teil der Versammlung, man konnte keine Gottesdienste mehr besuchen, man war in jeglicher Hinsicht isoliert von anderen Leuten, hatte schreckliche Schmerzen und ist langsam und einsam gestorben. Das war die Situation eines Menschen, der aussätzig ist. Und natürlich viele von diesen Regeln haben in so einer sozialen, in so einem Land wie Israel Sinn gemacht, zum Beispiel, dass sich andere nicht anstecken. Aber andere Regeln, wie dass man dann direkt aus der Gemeinde ausgeschlossen wird, das sind natürlich schon Sachen, wo man sich vielleicht fragt, warum muss das so streng sein? Will Gott uns mit diesen Gesetzen, die wir gleich noch lesen werden, ärgern? Aber ich glaube, dass es so ist, dass Gott den Aussatz im Alten und jetzt hier auch, also im Alten Testament und jetzt hier auch zur Zeit von Jesus benutzt hat, um den Menschen ihren geistlichen Zustand vor Augen zu malen. Ich glaube, dass der Aussätzige sowas wie ein Spiegel war für alle anderen, die ihn manchmal gesehen haben, wenn auch nur von weitem, aber die an ihm gesehen haben, wie der Zustand von allen Menschen ist. Ja, ein Mensch ohne Gott ist geistlich, körperlich und sozial völlig kaputt. Und dafür waren eben Aussätzige ein Spiegel, eine Sichtbarmachung. Und um das ein bisschen genauer zu verstehen, wie so ihr isolierter Zustand war und wie das alles so aussah, wollen wir uns jetzt mal die Gesetze dazu im Alten Testament angucken. Und ich bitte euch, mit mir das dritte Buch Mose aufzuschlagen. Und zwar das dritte Buch Mose, erstmal Kapitel 13. Könnt mal schauen, Kapitel 13 ab Vers 1, da geht es schon mit dem Gesetz über den Aussatz los und dann Kapitel 13 ist ellenlang. Und wir wollen jetzt nur mal zwei Verse lesen, nämlich die Verse 45 und 46. Dort lesen wir, Kapitel 13, Vers 45, der Aussätzige, an dem die Plage ist, soll aber in zerrissenen Kleidern einhergehen, mit entblößtem Haupt. und seine Lippen soll er verhüllen und er soll ausrufen, unrein, unrein. Solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben, denn er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. Also hier sieht man diese drastischen Maßnahmen, die ergriffen wurden, wenn jemand tatsächlich aussätzig war. Und dass eben zu der Krankheit, zu den körperlichen Problemen eben noch viele, viele andere Dinge dazu kamen, die das Leben als Aussätziger wirklich furchtbar gemacht haben. Und jetzt gehen wir weiter in Kapitel 14 und da lesen wir jetzt in Versen 1 bis 32, was man dann tun musste, wenn man vom Aussatz wieder gesund war. Und ich habe mir überlegt, dass ich wirklich diese ganzen 32 Verse mit uns lese, um euch etwas deutlich zu machen. Also ich weiß, es ist ein bisschen langatmig, aber wir lesen trotzdem Kapitel 14 die gesamten 32 Verse. Und ihr könnt ja mal darauf achten, was das mit euch macht, diese ganzen Verordnungen zu lesen und sich vielleicht ein Stück weit da rein zu versetzen. Wie war das für jemand, der jetzt vom Aussatz wieder gesund geworden ist? Und der Herr redete zu Mose und sprach: Dieses Gesetz gilt für den Aussätzigen am Tag seiner Reinigung. Er soll zu dem Priester gebracht werden. Und der Priester soll dafür hinaus vor das Lager gehen, und wenn er nachsieht und findet, dass das Mal des Aussatzes an dem Aussätzigen heil geworden ist, so soll der Priester gebieten, dass man für den, der gereinigt werden soll, zwei lebendige Vögel bringt, die rein sind, und Zedernholz, Karmesin und Ysop. Und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel schächtet in ein irdenes Geschirr über lebendigem Wasser. Den lebendigen Vogel aber soll man nehmen mit dem Zedernholz, dem Karmesin und Ysop und es samt dem lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der über dem lebendigen Wasser geschächtet worden ist. Und er soll denjenigen siebenmal besprengen, der vom Aussatz gereinigt werden soll, und ihn so reinigen. Und den lebendigen Vogel soll er in das freie Feld fliegen lassen. Der zu Reinigende aber soll seine Kleider waschen und alle seine Haare abschneiden und sich im Wasser baden, so ist er rein. Danach darf er in das Lager gehen, doch soll er 7 Tage lang außerhalb seines Zeltes bleiben. Und am 7. Tag soll er alle seine Haare abschneiden auf dem Haupt, am Bart und an den Augenbrauen. Alle seine Haare soll er abschneiden und er soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden, so ist er rein. Und am 8. Tag soll er 2 makellose Lämmer nehmen und ein makelloses einjähriges weibliches Lamm und 3 Zehntel Feinmehl als Speisopfer mit Öl angerührt und 1 Log Öl. Und der Priester, der die Reinigung vollzieht, soll den, der gereinigt werden soll, und diese Dinge vor den Herrn stellen, vor den Eingang der Stiftshütte. Und er soll das eine Lamm nehmen und es als Schuldopfer darbringen samt dem Log Öl und soll es als Webopfer vor dem Herrn hin und her weben. Danach soll er das Lamm schächten an dem Ort, wo man das Sündopfer und das Brandopfer schächtet, an heiliger Stätte. Denn wie das Sündopfer, so gehört auch das Schuldopfer dem Priester. Es ist hochheilig. Und der Priester soll von dem Blut des Schuldopfers nehmen, und der Priester soll es dem, der gereinigt werden soll, auf das rechte Ohrläppchen tun und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Danach soll der Priester von dem Log Öl nehmen und es in seine eigene linke Hand gießen. Und der Priester soll mit seinem rechten Finger in das Öl tunken, das in seiner linken Hand ist, und mit seinem Finger von dem Öl 7-mal vor dem Herrn sprengen. Und von dem übrigen Öl in seiner Hand soll er dem, der gereinigt werden soll, auf das rechte Ohrläppchen tun und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes, oben auf das Blut des Schuldopfers. Den Rest des Öls aber in seiner Hand soll er auf das Haupt dessen gießen, der gereinigt werden soll, und für ihn Sühnung erwirken vor dem Herrn. Und der Priester soll das Sündopfer opfern und für den von seiner Unreinheit zu reinigenden Sühnung erwirken und soll danach das Brandopfer schächten. Und der Priester soll das Brandopfer samt dem Speisopfer auf dem Altar opfern und für ihn Sühnung erwirken. So ist er rein. Ist er aber arm und kann nicht so viel aufbringen, so nehme er ein Lamm, ein Schuldopfer, als Webopfer, um für ihn Sühnung zu erwirken und 1/10 Feinmehl mit Öl angerührt zum Speisopfer und 1 Log Öl. Und 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben, je nach seinem Vermögen, die eine als Sündopfer, die andere als Brandopfer. Und er bringe sie am 8. Tag seiner Reinigung zu dem Priester vor den Eingang der Stiftshütte, vor den Herrn. Da soll der Priester das Lamm des Schuldopfers nehmen und das Öl, und der Priester soll beides vor dem Herrn weben als ein Webopfer. Und er soll das Lamm des Schuldopfers schächten, und der Priester soll von dem Blut des Schuldopfers nehmen und es dem, der gereinigt werden soll, auf sein rechtes Ohrläppchen tun und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Und von dem Öl soll der Priester in seine eigene linke Hand gießen. Und mit seinem rechten Finger sprenge der Priester von dem Öl, das in seiner linken Hand ist, 7-mal vor dem Herrn. Danach soll der Priester von dem Öl in seiner Hand dem, der gereinigt werden soll, etwas auf sein rechtes Ohrläppchen und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes tun, oben auf das Blut des Schuldopfers. Den Rest des Öls in seiner Hand aber soll der Priester dem zu Reinigenden auf das Haupt gießen, um für ihn Sühnung zu erwirken vor dem Herrn. Danach soll er die eine der Turteltauben oder der jungen Tauben opfern von dem, was seine Hand aufbringen kann. Eben das, was seine Hand aufbringen kann, die eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer, samt dem Speisopfer. Und so soll der Priester Sühnung erwirken vor dem Herrn für den, der gereinigt werden soll. Das ist das Gesetz für den, der die Aussatzplage hat, der mit seiner Hand nicht aufbringen kann, was zu seiner Reinigung gehört. So, das ist ziemlich lang, ziemlich kompliziert, ziemlich viele Verordnungen für jemanden, der von so einer Hautkrankheit eben wieder gesund geworden ist und jetzt zurück möchte in die Gemeinschaft im Alten Testament. Und es ist fast anstrengend, das zu lesen und sich das vorzustellen. Und die Frage ist, warum macht Gott das? Warum erklärt er erst Aussätzige für unrein und dann wird es so kompliziert, wieder in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen? Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass diese Aussätzigen eben ein Spiegel sind für den Zustand von uns Menschen. Ja, wir Menschen halten uns ja im Grunde, das war im Alten Testament nicht anders als heute, für ziemlich gut. Und wir denken, wir haben eigentlich kein Problem. Ja, manchmal leiden wir, manchmal sind wir krank, manchmal wird uns unsere Sünde auch bewusst. Aber ich glaube, grundsätzlich ist unser Problem nicht, dass wir von uns zu schlecht denken, sondern dass wir von uns zu gut denken. Ja, wir denken uns, ich fühle mich einigermaßen gut, also ist weitgehend alles gut in meinem Leben. Aber ohne Gott ist mit unserem Zustand gar nichts gut. Ja, innerlich, an unserer Seele, in unserem Herzen sind wir genauso aussätzig, und zwar sozial und geistlich, wie dieser aussätzige Mann oder wie alle aussätzigen Männer und Frauen. Unser Körper zum Beispiel zerfällt langsamer als bei so einem Aussätzigen, aber er zerfällt bei uns allen. Ja, uns ist das häufig nicht so bewusst. Und es war eben die Sache, dass auch zur Zeit von Jesus, dass den Leuten häufig nicht bewusst war. Aber die Aussätzigen haben ihnen den Zustand ihres eigenen Herzens eben eindeutig vor Augen gemalt. Und dieser sehr komplizierte Prozess, um wieder zurück in die Gemeinschaft zu kommen, den wir gerade gelesen haben, der zeigte ihnen, wie aufwendig die Wiederherstellung ist. Ja, und je schlimmer ein Zustand ist, desto aufwendiger ist eben eine Wiederherstellung. Und es war extrem aufwendig, wie wir es gelesen haben, und doch konnte es im Endeffekt niemanden wirklich reinmachen. Ja, all diese Dinge, die dann die Priester machen mussten mit Opfern und Blut auf große Zehen und so weiter, all das waren nur Symbole. All das konnte ein Menschen nicht wirklich wieder in die Gemeinschaft mit Gott bringen. Wirklich reinmachen, das werden wir auch heute noch sehen, kann uns nur ein einziger Mensch. Und das ist Jesus. Und es hat ihn sein Leben gekostet. Ja, ich glaube, solche Stellen wie das in 3. Mose 14, was wir gerade gelesen haben, die führen uns vor Augen, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, nicht einfach mal so nebenbei passiert ist. Sondern das, was Jesus am Kreuz getan hat, das war extremst kostbar. Es war extremst aufwendig, es hat ihn sein Leben gekostet. Es hat ihn unendliche Qualen gekostet, um uns wieder in die Gemeinschaft zurückzubringen. Uns, die wir vielleicht nicht äußerlich aussätzig sind, aber, und das ist ja wichtig, dafür ist ja der Aussatz nur ein Spiegel, die innerlich an ihrer Seele, in ihrem Herzen aussätzig sind. Wie gesagt, dieser Mann war ein Spiegel für die Situation aller Menschen. Man hat eben die Situation, in der wir uns alle befinden, äußerlich angesehen. Und er hat sie eben am eigenen Leib gespürt. Man sieht es ihm wirklich an. Und er erlebt seine Kaputtheit eben jeden Tag. Und das darf man nicht falsch verstehen, so als ob dieser Mann jetzt ein größerer Sünder war als alle anderen. Das nicht. Vielleicht war er das, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht, aber da besteht kein Zusammenhang. Ja, er war eben ein Spiegel für die Situation der Menschen, aber jetzt nicht deswegen, weil wir sagen können, dieser Mann musste das erleiden, weil er jetzt ein größerer Sünder war als andere. Was tut dieser Mann? Dieser Mann kommt zu Jesus und er betet. Wir haben das eben schon gehört. Gehen wir zurück ins Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Da lesen wir in Vers 12, dass dieser Mann eben zu Jesus kommt und zu Jesus betet. Und wir lesen nicht nur das. Markus berichtet uns, dass er vor Jesus auf die Knie fiel. Markus berichtet diese Geschichte auch. Und Lukas berichtet uns dann jetzt, dass er sogar auf sein Angesicht fiel. Also er hat sich komplett vor Jesus gedemütigt. Und die Frage ist, warum hat er das gemacht? Er hat das gemacht, weil er wusste, mir kann nur noch einer helfen. Mir kann in meiner Situation nur eine Person helfen. Und das ist Jesus. Und deswegen betet er. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Warum ist Gebet unverzichtbar? Weil nur Jesus helfen kann. Ich lese nochmal das Ende von Vers 12, das Gebet. Und als der Mann Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht, bat ihn und sprach: Herr, wenn du willst, so kannst du mich retten. So kannst du mich reinigen. Der Mann sagt, du kannst mich reinigen. Und das ist erstmal interessant. Der Mann sagt nämlich nicht, du kannst mich heilen. Ja, und daran sehen wir schon, es ging nicht nur um Heilung. Es geht um Reinigung, also um vollständige Wiederherstellung in allen Bereichen. Natürlich geht es auch um die Heilung, aber es geht eben auch um die Wiederherstellung als Mitglied der Gesellschaft damals, um die soziale Wiederherstellung, aber es geht auch darum, dass er wieder Teil der Gemeinde sein darf. Es geht also um eine ganzheitliche Heilung, um eine Reinigung. Danach sehnt er sich. Und er läuft dazu zum einzigen Menschen, der ihm helfen kann. Ich weiß nicht, vielleicht hatte er von Jesus gehört, die Gerüchte, er würde Menschen gesund machen, er würde Menschen von ihren Dämonen befreien und deswegen kommt er jetzt mit seiner Krankheit zu Jesus. Und er weiß, Jesus, der kann mich gesund machen. Ja, wir haben es gesehen in den Berichten vorher, Jesus ist Gott. Er ist allmächtig. Das hat er gezeigt bei den bisherigen Heilungen, dass er mächtig ist über die Krankheiten dieser Welt. Er hat es gezeigt bei den Dämonenaustreibungen, dass er mächtig ist über die unsichtbare Welt. Und er hat es gezeigt beim Fischzug, dass er mächtig ist über die Natur, über die Tiere. Und genau das ist der Grund, warum Beten so wichtig ist. Im Gebet wenden wir uns an den, der uns wirklich helfen kann. Ja, der Mann sagt hier in Vers 12, wenn du willst, so kannst du mich reinmachen. Aber er sagt noch mehr. Er sagt auch, wenn du willst. Ja, und da ist die Frage, ist Gott ein Gott, der kann, aber oft nicht will? Also ist Gott ein Gott, den man lange bitten und wo man lange betteln muss, weil er eben kann, aber sich eben gerne bitten lässt? Ich weiß nicht, ob ihr so Leute kennt, die man ewig lang um etwas bitten muss, bis sie irgendetwas für einen tun. Und dann, wenn sie das tun, zeigen sie dabei, dass ja, es eigentlich nur Gnade ist von ihnen, dass sie sich so herablassen. Ich finde es ziemlich schlimm, wenn Leute so sind. Aber die Frage ist, ist Gott auch so? Ja, ist er ein Gott, der helfen kann, aber oft nicht will? Oder dass er eben möchte, dass wir erst ganz lange betteln, bevor er sich dann bequemt, uns zu helfen? Ist Gott so? Hat er das nötig? Und die Antwort ist natürlich nein, er hat es nicht nötig. Und nein, Gott ist nicht so. Wir sollen auch nicht in erster Linie beten wegen ihm, auch wenn er natürlich unsere Gebete liebt. Gott weiß sowieso, was wir brauchen. Ja, Gebet ist nicht, dass wir jetzt Gott informieren darüber, was wir jetzt für Nöte haben. Gott kennt unsere Nöte besser, als wir sie selbst kennen. Wir informieren Gott jetzt nicht über Dinge, die er nicht wüsste. Gott weiß alles. Aber wenn Gott unser Gebet nicht braucht, warum sollen wir dann beten? Und die Antwort ist, weil wir Gebet brauchen. Wir haben es nötig, immer wieder uns unsere Abhängigkeit von Gott vor Augen zu führen. Ja, wir sind ja oft Menschen, die gerade wenn unser Leben läuft, denken, wir hätten alles unter Kontrolle. Und das Gebet erinnert uns eben immer wieder an unsere Abhängigkeit, an unsere eigene Kleinheit, an unsere eigene Schwachheit. Und deswegen ist es so wichtig, zu beten. Deswegen liebt Gott unser Gebet, weil wir viel mehr als er Gebet brauchen. Es gibt viele Herausforderungen in unserem Leben und wir können sie oft nicht selber meistern. Aber er kann es. Jesus kann es, wir sehen das dann gleich im nächsten Vers. Und deswegen sollen wir beten. Er kann es. Aber die Frage ist eben, will er es denn auch? Wenn wir nochmal in Vers 12 gucken, der Mann sagt ja, Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Warum ist Gebet unverzichtbar? Weil Jesus uns helfen will. Ich lese uns Vers 13. Da streckte er die Hand aus, also Jesus, rührte den Mann an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Jesus will. Ja, wie gesagt, Markus berichtet diese Geschichte auch und Markus fügt hinzu, dass Jesus, nachdem dieser Mann dieses Gebet zu ihm gebetet hat, dass Jesus dann Mitleid mit dem Mann hatte. Jesus kann und er will. Er sagt es hier auch. Ich will, sei gereinigt. Jesus berührt ihn, sagt etwas und dann heißt es, sogleich wich der Aussatz von ihm. Ja, Jesus macht hier deutlich, ich kann und ich will dir helfen. Und das macht auch den christlichen Gott, unseren Gott übrigens einzigartig unter den vielen falschen Göttern dieser Welt. Die anderen Götter, die Menschen haben, die sind immer entweder Götter, die können, aber aus irgendeinem Grund nicht immer wollen. Zum Beispiel Allah, der Allah des Islam ist so ein Gott. Ja? Also er kann, er ist allmächtig, zumindest in der Vorstellung der Muslime, aber ob er will, das überlegt er sich mal so und mal so. Und dann gibt es auch andere Götter, die sind sehr gutmütig und die wollen auch helfen, aber die können es oft nicht. Ja, zum Beispiel die Griechen und die Römer hatten Götter, die sehr menschenähnlich waren. Die waren eigentlich nur sowas wie so Übermenschen. Die waren oft gutwillig mit den Menschen, aber sie konnten dann eben häufig auch mal nichts machen. Und bei unserem Gott, da ist es völlig anders. Und das macht den Gott des Christentums, unseren Gott, so einmalig. Denn unser Gott ist ein Gott, der sowohl will, als auch kann. Jesus verspricht dir, dass er dir helfen will und dass er dir helfen wird, wenn du zu ihm kommst. Und du kannst darauf vertrauen, dass er dir helfen will und wird, weil er es versprochen hat und weil er es kann. Und dann stellt sich ja in unserem Leben häufig die Frage, wenn er doch will, warum passiert es bei uns so oft ganz anders als bei diesem Mann hier? Bei diesem Mann lesen wir ja, dass er sogleich gesund wurde. Ja, von einem auf den anderen Moment. Aber warum ist es bei uns oft anders? Wenn wir tatsächlich einen Gott haben, der will und kann, warum, wenn wir beten, tut dann Gott oft erstmal nichts? Denken wir nicht oft, ja, ich glaube, dass Gott kann, aber ehrlich gesagt, ich habe so oft gebetet und es ist so oft nichts passiert, ich glaube nicht, dass er will. Oder wir fragen uns, warum tut er jetzt nicht das, was wir beten? Und die Antwort auf diese Frage ist, weil er kein Gebetsautomat ist. Denn es geht beim Beten nicht in erster Linie um die Bitte, um die ich bitte, sondern es geht in erster Linie um ihn selbst. Ja, wir haben eben gesehen, er braucht das Gebet nicht in erster Linie, sondern wir brauchen es. Und jetzt sehen wir, dass du es eben nicht in erster Linie brauchst wegen der Bitte, um die du bittest, sondern dass du es brauchst wegen ihm. Du brauchst beten wegen der Gemeinschaft mit ihm. Du brauchst beten, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Beim Beten geht es um Gemeinschaft mit Jesus. Ja, wir könnten zum Beispiel fragen, wann ist dieser Mann hier eigentlich gesund geworden? Natürlich hier in Vers 13. Aber streng genommen ist dieser Mann schon vorher geistlich gesund geworden, in dem Moment, wo er realisiert hat, das, was ich jetzt brauche, das ist Jesus. Beten ist sehr wichtig. Und natürlich möchte Gott uns auch in unseren Situationen helfen. Und Beten ist natürlich nicht nur dafür da, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, und die Bitten sind völlig unwichtig. Aber in erster Linie sollen wir beten, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Darum geht es im Kern. Und trotzdem möchte ich nochmal die Frage stellen, wie ist das bei uns? Will Gott dann, wenn er uns scheinbar nicht hilft, uns gar nicht helfen? Doch, Jesus will uns tatsächlich ganzheitlich reinigen und retten. Und zwar sowohl geistlich, als auch körperlich, als auch sozial. Ja, er will unsere Entfremdung von Gott aufheben, die Sünde, die uns von Gott getrennt hat, wegnehmen. Er möchte auch unsere Krankheiten heilen. Er möchte unsere körperlichen Beschwerden wegnehmen. Er möchte unsere zwischenmenschlichen Konflikte beseitigen. Aber, und das ist der Punkt, Jesus möchte nicht all das von uns wegnehmen, solange wir hier noch auf der Erde sind. Wir dürfen ihn für alles bitten. Und manches nimmt er tatsächlich hier auf der Erde weg. Vor allem all diese Dinge schenkt er uns garantiert hier auf der Erde, die wir durch unsere Einheit mit ihm hier in geistlichem Sinn erbitten. Also zum Beispiel, dass er uns alle unsere Sünden vergibt und dass er uns hier das ewige Leben schon schenkt. Aber es gibt andere Dinge, die gibt er uns erst später. Zum Beispiel einen neuen Körper. Ja, wenn wir hier krank sind, dann dürfen wir zu Gott beten. Manchmal macht er uns gesund hier, manchmal tut er es nicht. Manchmal macht er es früher, manchmal später. Aber klar ist auch, obwohl er uns vielleicht häufig gesund macht, irgendwann werden wir alle sterben. Aber unsere Gebete für wirkliche, ganzheitliche, körperliche Heilung, die wird Gott spätestens dann erhören, wenn er uns einen neuen Körper schenken wird in seinem neuen Reich. Wenn wir zu Jesus kommen und ihn bitten, dann wird er uns ganzheitlich retten, das ist uns sicher. Aber wir erleben es eben noch nicht vollständig hier auf der Erde. Ja, auch dieser Mann, der hier so gleich gerettet wurde und dieses unglaubliche Wunder am eigenen Leib erlebt hat, auch der ist später mal gestorben. Aber was wichtig war, ist, dass er auch geistlich gesund geworden ist und eben Jesus als seinen Retter erkannt hat. Wir brauchen Gebet nicht in allererster Linie, weil wir das brauchen, worum wir bitten. Sondern wir brauchen Gebet in erster Linie, weil wir mehr von diesem Gott brauchen, zu dem wir beten. Und deswegen macht Gott eben nicht immer das, worum wir bitten, weil er sonst ziemlich schnell in unserer Vorstellung zu einem Gebetsautomaten werden würde. Ja, nehmen wir nur mal an, Gott würde uns all das geben, worum wir bitten, und zwar immer sofort. Dann wäre es ziemlich so, dass Gott in unserer Vorstellung ziemlich bald, ziemlich egal würde, weil wir wissen, alles, was wir wollen, kriegen wir von diesem Gott und er gibt es uns. Und was im Zentrum unseres Lebens stehen würde, wären dann die ganzen guten Sachen, die uns dieser Gott gibt. Und dieser Gott würde darüber in den Hintergrund rücken. Aber was Gott eben im Gebet will, ist, dass er selbst im Mittelpunkt steht, dass wir ihn suchen und nicht in erster Linie seine Gaben. Obwohl die natürlich auch schön sind, obwohl wir die genießen dürfen und obwohl wir darum bitten dürfen. Diesen Mann hier, den heilte Jesus sofort oder sogleich, wie es hier heißt. Aber es stellt sich ja die Frage, warum berührte Jesus diesen Mann? Wir lesen in Vers 13, da streckte er die Hand aus, rührte ihn an und sprach. Ja, Jesus hat ja öfter Leute geheilt, indem er einfach nur geredet hat, indem er gesagt hat, sei gesund oder was auch immer. Aber diesen Mann fasst er an. Und er fasst ihn sogar an vor der Heilung. Und das ist vor allem deswegen so krass, weil jeder Mensch, der einen Aussätzigen angefasst hatte, durch das Anfassen selbst unrein wurde. Ja, damals war es so, vom alttestamentlichen Gesetz her, wenn sie ein Unreiner und ein Reiner begegnet sind und der Unreine und der Reine sich berührt haben, dann ist der Reine unrein geworden, aber der Unreine nicht rein. Also es war keine besonders sinnvolle Aktion für beide Seiten, wenn sie ein Unreiner und ein Reiner berührt haben. Und deswegen ist es so krass, dass Jesus diesen Mann hier berührt. Ja, ich weiß nicht, ob Leute dabei waren, die das gesehen haben. Vielleicht einige der Jünger oder einfach Leute, die hinter Jesus hergezogen sind. Und ihr müsst euch mal in diese Lage reinversetzen. Ja, da ist dieser Aussätzige und vermutlich haben die Leute schon alle gedacht, oh Mann, der kommt jetzt hier auf uns zu. Vielleicht sind sie schon alle so ein paar Schritte zurückgegangen, damit der mich ja nicht berührt, damit ich ja nicht selbst unrein werde. Und vielleicht haben sie sich schon über Jesus gewundert, dass er anscheinend sich überhaupt nicht von diesem Mann zurückzieht. Und wenn Leute drumherum standen, in dem Moment, als Jesus seine Hand ausgestreckt hat und ihn berührt hat, in dem Moment ist ihm vermutlich das Herz stehen geblieben oder die Münder offen gestanden. Jesus, was machst du hier? Ja, wenn du das jetzt echt durchziehst und den wirklich anfasst, dann bist du unrein und wir müssen uns jetzt erstmal von dir zurückziehen. Jesus, du musst doch wissen, du bist doch im Gesetz erzogen, dass man sowas nicht machen darf. Jesus fasst ihn trotzdem an. Und Jesus wird auch nicht unrein. Jesus ist der einzige Mensch, der so rein ist, dass wenn er jemand Unreines anfasst, er nicht selbst unrein wird, sondern die Person, die unrein ist, durch ihn rein wird. Und um das zu zeigen, um zu zeigen, wer er selbst ist, deswegen fasst er diesen Mann an. Und was passiert? Anstatt dass Jesus unrein wird, wird dieser Mann rein. Jesus will ihn retten, er kann ihn retten, er will ihn reinigen, er kann ihn reinigen und deswegen reinigt er ihn auch. Jesus will ihn also reinigen, aber etwas anderes will er nicht, Vers 14a. Und er befahl ihm, es niemand zu sagen. Jetzt ist die Frage, warum will Jesus nicht, dass der Mann oder irgendwer anders, der das gesehen hat, es weitererzählt? Der Grund dafür ist sehr wahrscheinlich, dass Jesus keinen Fanclub haben wollte. Oder anders formuliert, um im Bild von eben zu bleiben, Jesus wollte keine Menschen, die ihm hinterherlaufen, aber die in ihm den Gebetsautomaten sehen. Die sagen, Jesus, super, wir lieben deine Taten, du bist uns eigentlich relativ egal, aber schenk uns das, wonach wir uns sehen. Und Jesus hatte die Befürchtung, und ganz zu Recht hatte er die Befürchtung, wenn der Mann jetzt rumgeht und sagt, ich habe jemanden getroffen, der hat mich gesund gemacht, dass noch viel, viel mehr Menschen zu Jesus kommen. Manche vielleicht wirklich mit dem aufrichtigen Interesse, diesen Jesus kennenzulernen, aber viele vermutlich auch einfach mit dem Interesse, das von ihm zu bekommen, was sie sich schon immer gewünscht haben, zum Beispiel gesund zu werden oder andere Wünsche. Und Jesus wollte eben keinen Fanclub. Er wollte nicht eine riesige Menge, die hinter ihm herläuft, sondern er wollte Menschen, die wirklich ihm nachfolgen, die zu ihm kommen wegen ihm, nicht nur wegen den Gaben, die er schenkt. Er verbietet also diesem Mann, davon weiter zu erzählen, was ihm passiert ist. Und er sagt dann in Vers 14b, geh vielmehr hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Ja, Jesus sagt das hier in so einem halben Satz. Wir haben gerade gelesen, das war ein ziemlich komplizierter Act. Ja, das hat gedauert, das war kompliziert, da hatte der Priester einiges zu tun. Ich weiß nicht, wie oft die Priester das gemacht haben, aber ich kann mir vorstellen, zumindest die ersten paar Male, wenn sie das gemacht haben, mussten sie auch ganz genau gucken, dass sie jeden einzelnen von diesen Schritten ganz genau durchgehen. Und das sollte jetzt eben dieser Mann machen. Und Jesus gibt als Begründung, geh hin, zeige dich den Priestern, ihnen zum Zeugnis. Er wollte also einerseits, dass dieser Mann wirklich wieder zurückgenommen wird in die Gesellschaft. Körperlich war er jetzt wieder hergestellt, aber er musste natürlich auch noch offiziell sowohl in die Gemeinschaft, ja, sozial wiederhergestellt werden, als auch geistlich wiederhergestellt werden. Und beides musste eben der Priester vornehmen. Und vielleicht wollte Jesus auch den Pharisäern und den Schriftgelehrten zeigen, dieser Mann ist wirklich gesund geworden. Ja, er wollte sozusagen einen Ausweis haben, weil die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die hatten ja nicht das Problem, dass sie nicht an Jesus geglaubt haben, weil sie nichts wussten von ihm, sondern sie hatten das Problem, dass sie nicht an Jesus glauben wollten. Ja, in ihrer Weltanschauung durfte das nicht wahr sein, was von Jesus erzählt wurde, was Jesus getan hatte. Und deswegen haben sie immer mal wieder versucht, was zu leugnen und was man nicht geleugnet gekriegt hat, haben sie versucht, irgendwie unter den Teppich zu kehren. Sie hatten verschiedene Taktiken. Und deswegen sagt Jesus hier, geh hin, zeige dich den Priestern, damit sozusagen vor dem Staat und vor der gesamten Gemeinde hier in Israel offiziell bestätigt ist, dass du, der Aussätzige, jetzt wieder gesund bist. Der Mann läuft los, zeigt sich vermutlich den Priestern, aber nicht nur das, denn der Mann war so begeistert davon, dass er jetzt wieder gesund war, auf allen Ebenen, dass er seinen Mund nicht halten konnte. Das steht hier bei Lukas nicht explizit, aber wir wissen es aus dem Markus-Evangelium, aus dem Parallelbericht. Der Mann erzählt es allen möglichen Leuten und dann erzählten es noch ganz viele andere Leute, Vers 15. Aber die Nachricht von ihm breitete sich desto mehr aus und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und diese Leute, die zu ihm kamen, das war vermutlich eine sehr gemischte Gruppe. Ja, einige wollten ihn vermutlich wirklich hören. Einige wollten ihm wirklich nachfolgen. Aber die übergroße Menge waren vermutlich tatsächlich Fans. Waren tatsächlich Menschen, die in ihm eben den Gebetsautomaten gesehen haben. Menschen, die interessiert waren an seinen Gaben, an all dem, was Jesus konnte. Die vielleicht auch an der Sensation interessiert waren, aber die nicht an Jesus selbst interessiert waren. Und deswegen zog sich Jesus dann zurück. Wir sehen das in Vers 16 und wir sehen da jetzt auch unseren vierten Punkt, warum Gebet wichtig ist oder unverzichtbar ist, weil selbst für Jesus Gebet das Wichtigste war. Vers 16, er, also Jesus, aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten und betete. Ja, Jesus suchte die Einsamkeit. Und das steht hier in Vers 16 gleich doppelt. Also wir lesen einmal, er hielt sich zurückgezogen und dann nochmal an einsamen Orten. Also Jesus hat sich bewusst im doppelten Sinne in die Einsamkeit zurückgezogen. Und das ist vor allem deswegen verwunderlich, weil es für Menschen, die Erfolg haben, normalerweise sehr, sehr schwierig ist, diesen Erfolg aufzugeben. Es gibt immer wieder Stars oder Prominente, Schauspieler, Sportler und so weiter, die berichten, wie hart es für sie war, als sie zum Beispiel ihre Sportkarriere beendet haben oder ihre Schauspielkarriere so langsam, als sie älter wurden, den Bach runtergegangen ist. Wie hart das für sie war, nicht mehr diesen Erfolg zu haben. Nicht mehr von Tausenden bejubelt zu werden. Ja, sie berichten sehr ehrlich darüber, dass es süchtig macht, so viele Fans zu haben, so viele Bewunderer zu haben und was es sie für in eine Depression stürzt, wenn sie das nicht mehr haben. Ja, zum Beispiel der deutsche Nationalspieler Toni Kroos hat letztens in einem Interview sehr, sehr ehrlich zugegeben, hat gesagt, ja, ich habe schon dreimal die Champions League gewonnen, ich bin Fußball-Weltmeister, aber wenn du Erfolg hast, du willst immer mehr haben, du willst immer populärer sein, du willst immer mehr Fans haben, die dir zujubeln. Und ich glaube, dass durchaus die Anfechtung auch für Jesus da war. Aber wie erstaunlich es ist, dass er sich von dieser ganzen Situation in Vers 15 gar nicht gefangen nimmt, sondern sagt, ich mache jetzt das, was richtig ist. Ich lasse diese Leute, die mir zujubeln, die lasse ich hinter mir und ich gehe in die Einsamkeit. Jesus zeigt hier, ich brauche das nicht und ich will das auch gar nicht. Jesus geht in die Einsamkeit und er betet dort. Und wir sehen dabei, selbst Jesus hier auf der Erde brauchte Gebet. Ja, wir fragen uns vielleicht, wieso? Wieso braucht jemand Gebet, der mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Leute satt machen kann? Wofür braucht jemand Gebet, der tote Menschen wieder lebendig machen kann? Wofür braucht so jemand Gebet? Aber Jesus zeigt uns, wofür Gebet wirklich da ist. Denn Jesus brauchte nicht Gebet, weil er etwas braucht. Er braucht Gebet, weil er jemanden braucht. Das ist der Unterschied. Und dieser jemand ist sein eigener Vater im Himmel. Mit dem brauchte er die Gemeinschaft, mit dem suchte er die Gemeinschaft, mit dem wollte er die Gemeinschaft. Und die Sache ist, wenn schon Jesus hier auf der Erde Gebet brauchte, wie viel mehr brauchst du dann Gebet? Und zwar nicht in erster Linie wegen den Dingen, um die du bittest, wegen denen natürlich auch, sondern in erster Linie wegen dem, zu dem du bittest. Ja, was ich bei diesem Vers hier, Vers 16, so erstaunlich finde, Es wird mit keinem Wort erwähnt, wofür Jesus gebetet hat. Er steht einfach nur da, er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Denn wofür er betete, das war nicht das Wichtigste. Das Wichtige dieses Gebets war, dass er die Gemeinschaft mit seinem Vater suchte. Weil diese Gemeinschaft das Beste war, das es gab. Das war viel besser, als dass tausende Leute ihm zujubelten, dass er sehr populär war, dass viele Leute ihn einfach toll fanden und immer mehr von seinen Wundern sehen wollten. Er wusste, das Beste, das Wichtigste für mich ist Gemeinschaft mit meinem Vater. Und Gemeinschaft mit diesem Gott ist auch heute noch das Wichtigste, was es gibt. Wir haben heute vier Gründe gesehen in dieser Bibelstunde, warum Gebet unverzichtbar ist. Der erste war, weil du völlig verdorben bist, wofür dieser Aussätzige nur ein Spiegelbild war, der uns das sozusagen super greifbar vor Augen malt, unsere eigene Situation ohne Gott. Das zweite, was wir gesehen haben, ist, weil nur Jesus helfen kann. Er ist der allmächtige Gott, nur bei ihm gibt es Hilfe. Das dritte, was wir gesehen haben, Jesus ist darum einzigartig, weil er nicht nur helfen kann, sondern weil er helfen will, wenn wir zu ihm kommen. Nicht immer sofort, aber er will und er wird uns helfen. Und das vierte, was wir gesehen haben, warum Gebet unverzichtbar ist, weil selbst für ihn, selbst für Jesus, der selbst Gott ist, war und ist, selbst für ihn war Gebet das Wichtigste. Und ich möchte jetzt zum Schluss zur Anwendung kommen, zu dem, was wir praktisch mitnehmen können. Und ich möchte euch heute einfach drei Fragen stellen. Drei Fragen, die ihr einfach mitnehmen sollt heute Abend, vielleicht nochmal in euren Familien oder in euren Kreisen darüber reden könnt. Drei Fragen, die ihr euch vielleicht jetzt auch aufschreiben könnt, um darüber nachzudenken. Die erste Frage ist: Wo suchst du Heilung und Lösung für die Probleme deines Lebens, für die Folgen des Sündenfalls in deinem Leben? Suchst du sie in erster Linie bei Jesus oder woanders? Also wo suchst du Heilung und Erlösung für die Probleme deines Lebens, für die Folgen des Sündenfalls in deinem Leben? Suchst du sie bei Jesus oder suchst du sie woanders? Die zweite Frage: Warum kommst du zu Jesus? In erster Linie, um dein Problem loszuwerden oder in erster Linie wegen ihm? Und meine dritte Frage ist: Wie oft sprichst du von Jesus? Ja, wir haben ja hier in dieser Geschichte den Mann, der dann seinen Mund nicht halten kann. Und der kommt natürlich ziemlich schlecht weg, weil er eben Jesus eigentlich ungehorsam ist. Aber eigentlich steckt ja was Positives dahinter. Dahinter steckt ja, dass dieser Mann Heilung, ganzheitliche Heilung erfahren hat. Und davon so begeistert ist, dass er nicht aufhören kann, davon zu reden. Und ich bin manchmal schockiert über mich selbst, wie schwer es mir fällt, vor anderen von Jesus zu reden. Und ich rede nicht nur, ich rede natürlich auch von Evangelisation, also dass wir von Jesus weitererzählen sollen. Aber ich glaube, dass wir auch in unserem Alltag viel, viel häufiger einfach auch vor anderen Christen, auch in der Gemeinde oder wenn wir uns mit anderen Christen treffen, einfach davon reden sollten, wie froh wir darüber sind, Gottes Kinder zu sein. Was wir von ihm neu gelernt haben, was wir in unserer Beziehung mit ihm erfahren haben, wofür wir dankbar sind. Denn wovon unser Herz voll ist, davon geht ja unser Mund über. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, mit dieser dritten Frage mehr über Jesus zu sprechen. Vor Menschen, die ihn noch nicht kennen, aber eben auch in der Gemeinde oder vor anderen Christen in der Familie, vor Menschen, die ihn schon kennen. Der Mann konnte seinen Mund nicht halten, weil er das Leben schlechthin getroffen hatte. Und deswegen die Frage an dich: Wie oft sprichst du von Jesus? Wiederhole die drei Fragen nochmal. Erstens, wo suchst du Heilung für die Probleme deines Lebens, für die Folgen des Sündenfalls in deinem Leben? Bei Jesus oder woanders? Zweite Frage, warum kommst du zu Jesus? In erster Linie wegen deinem Problem oder in erster Linie wegen Jesus? Und die dritte Frage, wie oft sprichst du von Jesus? Amen.